Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Alexander Klar und ich, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, wir begeben uns heute auf die Suche nach dem Glück. Das kann man, glaube ich, sagen, Alexander, oder?
Das hast du so eingefordert und so werden wir es tun.
Und dann bringst du mir allen Ernstes, ich muss die Brille gar nicht aufsetzen, und dann bringst du mir allen Ernstes einen Amboss mit?
Ein Amboss? Ah, guck mal, die Assoziationenkette ist ja vielfältig. Das würdest du als Amboss, da möchte ich mal sehen, wie du auf diesem Amboss egal was in Form schlägst.
Nein, es ist kein Amboss, aber es ist sowas, also das Erste, was mir dazu einfiel, ist, es hat so was Ambossartiges, ne? Es ist so.
Also das ist ein glänzender Amboss.
Es ist sowas, oder?
Naja, aber ordentlich deformiert. Ein Amboss, der durch ganz, ganz heiße Widrigkeiten gegangen ist.
Wie soll ich das beschreiben? Also man stelle sich vor, was ist das so? Es ist ein, also nehmen wir, wenn man sich einen Amboss vorstellt, den man wirklich verbiegt und so, und dann auf sozusagen, der hat ja unten, der steht unten ja auf so einer Plattform und dann verbiegt man den oben so rum. Das ist so, was ist es? Es ist irgendwas Goldenes. Es glänzt auch schön, es sieht schwer aus, es sieht massiv aus, es liegt irgendwie so rum. Es ist ein bisschen verbogen. So. Ja, das sind so die Sachen, die mir so einfallen, oder?
Aber die Form, du musst die Form beschreiben. Also Kunsthistoriker, ich sag dir mal, was Kunsthistoriker aber sowas machen, das ist ein bisschen total peinlich. Die würden das als biomorph bezeichnen.
Und was ist biomorph?
Nach dem Leben geformt. Also hat was Naturhaftes. Weiß nicht, ob du damit einsteigen möchtest in die Exegese.
Aber hat es was Naturhaftes?
Du musst es beschreiben. Ich finde, das ist mal ein Ding, wo wirklich deine Beschreibungsfähigkeiten richtig gefordert werden.
Es ist auf jeden Fall etwas, was umgefallen ist. Etwas Umgefallenes. Also nehmen wir irgendetwas. Man stellt es auf den Tisch und das fällt um. Es kippt um. Aber es ist schon ein sehr stilisierter Mensch sein, der umgekippt ist. Aber das ist schon, wie gesagt, sehr stilisiert, ne,
weil du den Kopf rechts, also ein...
Ja, das weiß ich, ob rechts dann der Kopf wäre.
Aber das wäre ein Torso dann,
also. Es wäre ein Torso, nee, an dem Mensch ist es auch nicht. Es ist, und ich weiß auch nicht, was hat das jetzt mit Glück zu tun? Es macht mich auch nicht glücklich, das jetzt anzuschauen gerade.
Guck mal, da können wir uns jetzt wirklich nähern. Für mich ist das fast schon pures Glück, aber...
Es ist wie ein Briefbeschwerer, weißt du, wo so denkst...
Ja, ich hatte Größe mal, stimmt.
Wie groß ist das Ganze?
Ganz so in groß, echt? 9 Zentimeter hoch.
Es ist wie so ein Briefbeschwerer und ich muss ja sagen, gibt es sinnlosere Dinge auf unserem Planeten als Briefbeschwerer? Hast du einen Briefbeschwerer?
Ich nutze alle möglichen Dinge als Briefbeschwerer, ja, weil ich ein Fenster immer offen habe und dann brauche ich sowas, aber ich habe keinen Briefbeschwerer. Ich habe aber einen Brieföffner, den finde ich sehr, 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 sehr
gut. Ja, Brieföffner, wie musst du deine Briefe selber öffnen als Direktor der Hamburger?
Nein, ich kriege alles mundgerecht gereicht.
Kriegst du noch viele Briefe?
Ja, viel, tatsächlich. Viel. Museen sind einfach vielleicht old fashioned, aber Briefe, Anschreiben, Amtsschreiben, Nachlässe erreichen einen immer in Form eines Amtsschreibens. Ich kriege viel Post.
Krass. Also, das ist so eine Art Briefbeschwerer, der in sich verdreht ist. Ist das schwer, das Teil?
Über ein Kilo, 1,5 Kilo.
Also auch nicht schwer. Ja, aber es ist einfach.
Es ist klein, aber schwer.
Es würde mir nicht einfallen. Also, erstens, wenn mir das jemand so zeigen würde, würde ich sagen, komm, stell bei eBay rein, vielleicht kriegst du noch was, vielleicht kriegst du den Materialwert. Zweitens, ich hätte es niemals erwartet in der Kunsthalle. Drittens, es hat für mich nichts mit Glück oder sonst was zu tun. Viertens, ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos.
Jetzt kommt der Moment, wo ich mir denke, jetzt würde ich gerne dir ein Blatt Papier geben und sagen, mal mal Glück auf.
Nee, pass auf.
Was würdest du?
Ja, nee, das ist schwierig. Aber die Frage ist ja, ich bin ja nicht derjenige. Ich möchte ja Glück empfinden. Und es ist ja immer so, wenn ich dann eine Datei aufmache, die du mir schickst mit dem Kunstwerk, das muss man mir mal erklären, wir gucken uns die Kunstwerke ja nicht in echt an, sondern wir gucken uns Bilder von Bildern an, sozusagen. Dann ist ja immer so der erste Moment. Es zaubert mir.
Entscheidet alles.
Es zaubert. Ich liebe das, wenn du es aufmachst. Und ich muss ja, es hat es auch schon mal gegeben. Ich war gerührt, ich war berührt, ich habe gelacht und so. Aber hier habe ich gedacht, was um alles in der Welt ist mit dem klar los? Warum hat er dieses Ding? Was? Weil es ist ja, wir können es ja mal verraten, zwischen der letzten und Aufzeichnung und dieser ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Das heißt, du hast ja gar nicht so viel Zeit gehabt, nach dem Thema Glück zu gucken. Offensichtlich muss das dich ja sofort angesprochen
haben. Ja, und wenn ich heimradele von unserem Tête-à-Tête, dann habe ich meistens schon im Kopf, also oftmals überlege ich, was, wenn die nicht, vergesse ich oft deinen Auftrag, deswegen versuche ich immer gleich auf dem Rückweg nachzudenken. Und das war ein ganz spontaner Treffer. Pass auf, ich helfe dir mal rein, ausnahmsweise.
Ja, das ist aber sehr nett.
Wirklich die ganze Zeit drum gedrückt, das irgendwie zu beschreiben. Aber das ist okay, es ist wirklich schwierig. Also es ist klein, es ist Bronze, golden, glänzend. Und ganz ehrlich, eine Assoziation habe ich, die könnte dir vielleicht gefallen, bevor ich reinsteige. Du kennst doch so Handschmeichler.
Ja, das ist schön. Oh, das ist schön. Guck mal, meine Frau, meine Kinder haben Handschmeichler.
Da habe ich doch jetzt mal was. Das hier ist ein Handschmeichler. So ganz böse gesagt, würdest du erlaubt sein, es in die Hand zu nehmen, was man unter bestimmten Umständen tun kann, weil das hält die Bronze schon aus, dann glaube ich, wäre das mal Einstieg. Aber wir machen es andersrum. Das Werk ist von einem Künstler, den ich sehr, sehr schätze, weil der unglaublich einzigartig ist. Und sein Name wird dir vielleicht was sagen, aber auch nicht. Der ist so ein bisschen ein Chamäleon. Das ist Hans Arp. HRP.
Ich kenne die Arp Schnittger, das ist was ganz anderes. Ja.
Das
ist
was anderes.
Arp Schnittger Orgel kennst du vom Namen her. Hans Arp. Warum ist Hans Arp interessant? Gestern hörte ich auch einen Vortrag von jemandem, der über ein Chamäleon sprach. Das war einer, der so, da ging es um Change-Unternehmen und dann dachten sich alle Chamäleon, Change, weil das seine Farbe wechseln kann. Er sagt aber, er hat das Chamäleon genommen, weil es sozusagen unseren 180-Grad-Blick haben kann mit seinen Augen. Warum ist Hans Arp ein Chamäleon?
Weil er sich ganz oft hat verändern können, den Umständen entsprechend, ohne sich selber zu verbiegen. Also es ist seine Natur. Erster interessanter Fall ist, der heißt nicht nur Hans Arp, er heißt auch Jean Arp. Und er hat sich durch sein Leben wechselnd erst Hans und dann Jean genannt.
Er heißt Hans-Jean Arp?
Nein, er heißt erstmal nur Hans Arp. Er ist geboren als Hans Arp, eines Kieler Vaters Sohn. Der Vater ist nach Straßburg gezogen, da hat er... eine Elsässerin oder Französin, kennengelernt, das wurde die Mutter von Hans-Jean und Hans ist in Straßburg geboren, was eine bilinguale Stadt ist. Mhm. Und Hans ist frühzeitig, hat er sich zum Künstler berufen gefühlt und jetzt erstmal den Namen, der Wechsel fand dann statt 1943, als er sich in Frankreich versteckte vor den Nazis und beschlossen hat, jetzt blendet er sich richtig rein, dann hat er das ganz natürlich, Hans ist Jean im Französischen, sich Jean genannt, deswegen müssen Museen sich immer entscheiden, ob sie jetzt Hans Arp ans Schildchen schreiben oder Jean Arp, weil beides gilt. Mhm. So, er ist frühzeitig nach Zürich und hat dort sich in dem Kreis der Dadaisten bewegt. Das ist bekanntermaßen diese Gruppe von Nonkonformisten, Kriegsgegnern, Pazifisten, die sich da gebildet haben, um eine Subkultur zu begründen, die grundsätzlich besagte, die Welt ist so wahnsinnig, dann brauchen wir auch wahnsinnige Kunst. Mhm. Also wahnsinnig im Sinne von, warum schlachten sich hier gerade Völker gegenseitig ab, statt Frieden zu machen? Und Dada hat sich ja quasi sprachlich auferlegt, vollkommen nonsensical zu werden. Und das Ganze war gedacht als eine Paraphrase des vollkommen irre gewordenen Weltspektakels. Dann hat da angefangen, viel mit Wort zu spielen. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt rein. Und jetzt kommt die nächste Spur von Glück, die ich hoffe, bei dir zu wecken, nach dem Handschmeichler. Das Werk hat fantastische Titel. Dieses Werk hat auch wieder zwei Titel im Übrigen, heißt Mensch von einer Blume betrachtet.
Gut, das ist natürlich, wie bitte? Mensch von einer Blume betrachtet.
Das ist schon irre.
Das ist ein schöner Titel, der mit dem Objekt aber ja gar nichts zu tun hat. Also eine Blume. Kunst ist ja
immer Abstraktion.
Aber eine Blume, gut, es ist schön. Die Vorstellung, das ist fast schon so ein Buchtitel, ne? Das,
ja, ne?
Die Blume, Bestseller-Titel. Mensch von einer Blume betrachtet. Die Frage ist ja manchmal, wenn so eine Blume sprechen könnte, was würde sie dann denken, wenn sie mich neulich gesehen hätte, wie ich im Garten stand und verzweifelt versucht habe, den uralten Rasenmäher anzuziehen und mir dabei beinahe den Mittelfinger abgerissen hätte, dann, ich glaube, ist es für so eine Blume.
Ich glaube, die Gänseblümchen und Rasen waren glücklich, dass du nicht über sie wegbist.
Aus dem Blick der Blume mal die Welt zu betrachten.
Genau.
Das ist schön.
Also hier sind wir, das ist schön und könnte einen glücklich machen. Das Lustige ist natürlich, dass dieses Werk weder eine Blume darstellt, noch einen Menschen. Und gleichzeitig, sagen wir, könnten wir annehmen, dass in beide Richtungen Assoziationen möglich sind. Jetzt kommt es aber noch lustiger, ich habe es ja gerade angekündigt, er hat nicht nur einen wechselnden Namen, dieses Werk hat auch noch einen wechselnden Titel. Das kann
das nämlich, geht?
Ja, das geht. Dieses Werk heißt auch Ermatteter Stier.
Gut, das ist aber eine Assoziation, die ich sagen würde, das funktioniert. Das fiel mir vorhin nicht ein, dass beide, das sind so zwei Hörner, das kann man schon sagen. Ne? Den Stier bei den Hörnern packen, ja, rechts ein Horn, links ein Horn.
In welche Richtung geht denn der Stier?
Also ja, der Stier ist dann
mindestens so abstrakt wie der Mensch von der Blume
gesehen. Nein, aber ich meine, die Hörner, die kann man sich vorstellen und der Stierkörper ist schon vom Torero gemartert worden und liegt dann so und die Hörner sind dann so ein bisschen schräg, das kann man sich vorstellen. Ermatteter Stier ist natürlich bei Weiben nicht so toll wie Mensch von einer Blume. Wie kam Jean Arp darauf? Mensch von einer Blume
hatte einfach irgendwas. Der hatte unglaubliche Assoziationsfähigkeiten. Ich glaube, er gehört am nächsten noch in die Richtung von Paul Klee. Mhm. Paul Klee hat ja auch unglaublich schöne poetische Titel. Ganz kurz, ich muss noch einfügen, das muss ich dir mal kurz so über die Wand hinweg zeigen, das Werk kann man auch noch unterschiedlich aufstellen. Das hat keine geregelte Richtung und natürlich wirkt eine Situation mehr wie ein ermatteter Stier und eine Situation mehr wie eine Blume. Das heißt,
was heißt wie die Blume? Stopp. Es ist ja Mensch von einer Blume betrachtet.
Ja, gut, aber das könnte die betrachtende Blume könnte drin sein, wie der Mensch drin ist.
Ja, aber Mensch von einer Blume, na egal, gut.
Reinsprachlich,
genau.
Okay, und also, das, ja. Wir nähern uns dem Glück hier langsam. Denn der Punkt ist natürlich dieser, ich habe mich heute Morgen mal noch ganz kurz auf Wikipedia umgeguckt. Mittlerweile kann man ja schamlos sagen, das ist eine Referenz, ich habe keine Duden mehr zu Hause stehen. Deswegen. Ja. Und da stand etwas drin, dass Glück eine kurzzeitige oder auch längerfristige Zustand einer gewissen Euphorie ist. Ich habe wieder vergessen, wie das war, aber Zustand ist der Begriff, der mich interessiert hat. Also Glück als Zustand. Jetzt wissen wir aber auch alle wiederum, Glück wird ja, bei dem Versuch es zu definieren, könnte man eher von der Seite kommen, was ist denn kein Glück? Mhm. Also Glück ist der Zustand, der herrscht, wenn gerade kein Glück herrscht.
Okay, das ist so ein bisschen wie Krieg ist der Zustand, nee.
Absenz von
Frieden ist genau. Nicht Krieg.
Genau, exakt. Und also der Punkt ist, ich versuche mir natürlich immer vorzustellen, wie man sich Glück bildlich nähert. Wir haben ja ganz oft hier über Sonnenuntergänge gesprochen. Mhm. Ich habe dann war ein vehementer Vertreter von Sonnenuntergang, ist mir zu abgeschmackt. Und dann kommt man auf so Dinge wie, dass der Sonnenuntergang natürlich als eine Art Metapher schon von ganz anderen Leuten abgeschmackt gefunden wurde. Heines Gedicht vom Fräulein am Meere, das da sagte, mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück, da vorne geht sie unter und kommt von hinten zurück. Also all diese Abgeschmacktheiten stecken in den ersten Assoziationen von Glück, Zufriedenheit, Sonne. Und ihm gelingt es, dem auszufahren, das Ding heißt ja nicht Glück, sorry, das ist ja meine Assoziation von Glück.
Richtig.
Und der Punkt ist, da liegt etwas in vollkommener, serener Selbstseinheit. Das Ding ist ein kleines Stückchen. Übrigens auch, weil du vorhin gesagt hast, gar nicht rasend wertvoll, denn das ist an die Kunsthalle gekommen. Das ist ein ganz seltener Fall von sehr, sehr lustig. Die Kunsthalle hat das bekommen in ihrer Eigenschaft als Leihgeberin zu einer Ausstellung im Jahr 1958. Von dann datiert das Werk. Und der Arp hat das aufgelegt, damit das Museum in Frankreich, ich glaube, das war das Musée des Beaux-Arts in, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in Zentralfrankreich. Und damit die Ausstellung finanziert werden konnte, gab es eine Auflage von 400, das konnte verkauft werden. Mhm. Und das haben Leute gekauft und die Kunsthalle hat offensichtlich als so eine Art freundlich grinsenden Dankesbrief dieses Ding bekommen.
Das heißt, davon gibt es 399 noch?
Genau.
Ja, okay.
Genau, also es ist überhaupt gar nicht selten. Es ist
auch damit nicht, wenn es so oft gibt, ist es auch dann nicht besonders wertvoll?
Naja, ja klar, je größer die Auflage, desto geringer der Wert. Aber sorry, das sind ja Kunstmarktkategorien, die sind uns vollkommen wurscht. Dieses Ding, wenn bei uns in der Galerie steht, steht auf einem hohen Pedestal und ist unglaublich preziös. Und wir haben eine sehr gute Hans-Arp-Sammlung. Wir haben unter anderem sehr wertvolle Dinge wie Originalgipse. Das ist dann tatsächlich unikat. Das ist aber dasselbe. Diese Formen kannst du klein machen, kannst du groß machen. Und was mich halt wirklich... Also für mich ist der Zustand von Glück etwas, wenn du nichts anders haben möchtest. Wenn einfach, es ist gerade richtig, richtig gut. Also es ist jetzt jenseits dieser Glücksgefühle, die man gehabt hat, als man frisch verliebt war. Das waren dann mehr so Pings, die einem dann... Aber Glück mittlerweile ist irgendwie so ein Grad ausgeweitete Zufriedenheit.
Aber es ist übrigens interessant, da habe ich noch drüber nachgedacht, wenn einer sagt, bist du ein glücklicher Mensch, dann kann man das immer nur für den Moment beantworten.
Man allgemein, würde sich nicht trauen, dass, also glücklicher Mensch, das ist fast schon eine Anmaßung, ne?
Ja, das frage ich mich gerade so. Wobei hier muss man sagen, ist es ein glückliches Kunstwerk? Offensichtlich.
Kunstwerk ist nicht glücklich oder unglücklich. Ein Kunstwerk ist erstmal und das, wie soll man, das strahlt etwas aus. Und ich glaube, also ich habe ja schnell über, also bei der Rückfahrt, ich hatte ja 10 Minuten Rückfahrtzeit und in der Zeit kreisen in meinem Kopf, da sind natürlich, wir haben Bilder von Verliebten, wir haben Bilder einer, ich habe auch ein Bild einer Kuh dabei, was meine Kollegin Katharina Jeute vorgeschlagen hat. Ich da auch nicht schlecht, aber dann dachte ich irgendwie, wenn ich eine Kuh wiederbringe, machst du dich drüber lustig?
Ja, bring doch. Wir hatten jetzt viele Kühe, aber an sich ist es schon ein bisschen her wieder, ne?
Ja, vielleicht. Also,
bring die Kuh noch mal mit.
Ist eine Kuh von hinten, die da einfach auf der Wiese liegt. Aber dann dachte ich, ich weiß doch nicht, ob die Kuh glücklich ist. Die Kuh verdaut gerade. Vielleicht hat sie Bauchschmerzen. Ja. Das kann man gar nicht. Jedenfalls, dann habe ich mich von einer Bildlichkeit, die assoziativ Glück, also na klar ist ein verliebter Mensch glücklich, aber sorry, das war mir zu easy. Und dann irgendwann landet man bei so etwas.
Aber das ist interessant. Ist es bei euch Kunsthistorikern, bei euch Künstlern so, dass man immer denkt, das sozusagen das was eindeutig ist, das streckt euch schon mal ab. Es muss irgendwie das ist so
langweilig.
Es muss irgendwie, das führt dann aber dazu, dass ihr auf Dinge kommt, die das Gegenteil von dem sind, worüber man gesprochen hat, oder?
Also das ist und sag mal, du hast dich noch nie gelangweilt dabei.
Nein, aber das ist so interessant, wie also sozusagen wie so wenn man ich frage mich, also wenn ich dir was sagen würde, bring mir was zum Thema Glück mit, muss ich vielleicht was sagen? Such mal was zum Thema Einsamkeit, dann kriege ich vielleicht was, was ich als Glück empfinden würde. Und du sagst, das ist so.
Ich bringe aber nie das Gegenteil von dem, was. Also, es war noch nie so, dass du gedacht hast, das ist vollkommen verquer, nein, sondern es ist unerwartet. Aber das habe ich in der Kunst gelernt. Das ist doch zum Beispiel tatsächlich, ich glaube, ich bin kein Künstler, das muss man wieder sagen, ich bin ja wirklich nur Theoretiker, aber natürlich bin ich nah dran und erlebe, wie Künstlerinnen arbeiten. Und es ist tatsächlich so, um etwas Valides zu schaffen, musst du eine Spur weiter denken. Du musst über das hinaus. Das ist ja zum Beispiel, was Künstler sehr beschwert, wenn sie etwas haben, was Erfolg hat. Dann ist klar, das dürfen sie nicht zu lange machen, denn das ist dann eine Masche, eine Methode. Das heißt, die entwickeln sich weiter. Und dann ist natürlich so, dann überraschen sie die Welt mit irgendwas anderem und dann kann es passieren, dass die Welt das aber gar nicht will. Und dann haben sie einmal Erfolg gehabt, mit dem zweiten aber keinen Erfolg. Und das ist natürlich hart für den oder die Künstlerin, sich zu entscheiden, habe ich jetzt recht und die Welt hat es nicht verstanden? Oder versuche ich schnell wieder zurückzukehren zu dem, was die Welt eigentlich gewollt hat? Berühmtestes Beispiel Giorgio de Chirico, der einen unglaublichen Erfolg hatte in den 10er-Jahren, also 1914 bis 18. Hat er diese leeren Plätze gemalt. Die metaphysische Malerei von ihm war sofort von französischen Intellektuellen als der hotteste Shit gekauft worden. Und in den 20er Jahren fing er an, altmeisterlich zu malen. Und hat aber gesagt, das ist total avantgardistisch. Ich male altmeisterlich, weil das sonst niemand tut. Und die Welt hat es nicht gewollt. Und dann hat der arme de Chirico aus Geldnot angefangen, ab Mitte der 20er Jahre sich selbst zu fälschen. Nämlich seine früheren Bilder, sie fehl zu datieren, weil die gingen einfach gut. Da verdient er Geld mit. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, der hat sich selber verraten, er hat natürlich heimlich weiter das gemalt, wovon er glaubte, dass es wichtig und richtig war. Das Lustige ist, die Welt hat bis heute nicht erkannt, dass das gut ist und ich befürchte, da lag er halt einfach vielleicht auch mal falsch.
Sag mal, und das heißt aber, ein Kern von Kunst ist immer, dass es unerwartet ist.
Ja, hätte ich gesagt.
Dass man, also wenn ich dir was zeige und es ist sofort eingängig und du sagst, ach ja, dann geht's da. Das ist immer das, wo du denkst, Moment.
Ja, da bin ich nicht glücklich mit.
Das ist interessant, weil natürlich im Journalismus umgekehrt geht es immer um das Eindeutige. Also dass du nicht über einen Text schreibst, keine Ahnung, alles ganz schlimm, weil dann kann ja, oder alles ganz toll, sondern dass du sagst irgendwie, die Überschrift ist, keine Ahnung, die Überschrift müsste dann sein, weiß ich nicht, es muss klar sein. Und hier muss es immer
kodifiziert.
Kodifiziert sein.
Also dieses Ding ist natürlich gar nichts. Es ist, wie gesagt, als Handschmeichler, und selbst wenn du sagst Handschmeichler, damit verbinden unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen. Das sind ja meistens so Steine oder sowas. Also dieses Ding ist auch nicht geeignet als Handschmeichler. Da sind auch so komische Biegungen drin, die du nicht in die Hand bekommst. Tatsächlich ist es so, wo kommen diese Formen her? Kunst entwickelt sich ja aus Kunst. Und der Hans Arp, also es gibt ganz schöne Geschichten. Sein Vater hat eine Zigarrenfabrik geleitet und diese Rauchschwaden, die es wohl anscheinend überall gab in der Fabrik, wobei ich das auch irgendwie mythisch finde, haben ihn geprägt, weil seine Formen tatsächlich sehr organisch sind. Also dieses Biomorphe hat eben immer so eine Art Wachstumselement mit drin und alles, was er schafft, Der ist ja hauptsächlich Bildhauer gewesen. In dieser Phase waren Formen, die hat später auch der Henry Moore aufgegriffen. Das waren sonderbare, schon figurative Dinge. Also man kann ja keine abstrakte Skulptur herstellen. Es waren aber auch Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Außer sie waren in der Natur. Und dann kommt auch der nächste Punkt. Die Natur vollführt ja auch immer mal wieder ganz irrsinnige Formen. Also so Kakteen in der Wüste sind ja vollkommen absurde Formen. Aber er baut halt keine Kakteen nach, sondern entwickelt aus der Kunst daraus Formen. Und denen gibt er dann deskriptive oder lyrische Namen. Und dann kommt eben etwas raus, was in der Kombination mich glücklich macht. Allein schon der Perspektivwechsel, die Blume, die den Menschen anguckt.
Aber da zeigt sich auch wieder, wie wichtig in dem Fall, finde ich, die künstlerische Leistung ist, vielmehr der Name Mensch von einer Blume betrachtet, als jetzt sozusagen, das ist ja immer, das finde ich bei Büchern das Interessante, dass dann schreibt einer ein, 200, 300, 400 Seiten langes Buch und dann am Ende ist dann doch für den Erfolg des Buches oft der Titel entscheidend. Der Titel wiederum, der ja auch nicht immer unbedingt sagen muss, worum es geht.
Also der Titel muss ja dafür sorgen, dass zugegriffen wird. Die erste Seite muss dafür sorgen, dass gekauft wird, und ja, dann muss noch nachgehalten werden, dass das Buch so gut ist wie der Titel.
Das ist halt immer die Frage. Das erscheint ja jetzt demnächst, mein neuer Krimi heißt ja Hinterm Horizont geht es weiter. So, das ja nur, ne, ist ja irgendwie ein ganz netter Titel so, sagt aber ja nichts darüber, dass unter anderem die Kunsthalle darin eine größere Rolle spielt. Wirklich? Weil es könnte sein, dass sich bei einem Dinner in der Kunsthalle ein Mord ereignet. Vielleicht ist es aber auch gar kein Mord.
Du wolltest einfach das Wort nicht. Mord nicht im Titel unterbringen.
Ich finde, bei Krimis ist das so, Mord ist, die Bücher heißen ja alle so wie Titel von Udo Lindenberg. Das erste hieß, einer muss den Job ja machen. Das zweite hieß, ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Das dritte heißt, hinterm Horizont geht's weiter. Das vierte heißt, ich mach mein Ding. So, du würdest ja bei allen Dingen, hast du keine Ahnung, worum es geht.
Ja.
Und dass es darum geht, dass irgendwie viele wichtige Menschen, also bei dem dritten jetzt, viele wichtige Menschen, die auch der Kunsthalle wohlgesonnen sind, ein Ende finden in Hamburg, ein böses Ende.
Wird es ein Schlüsselroman werden?
Nein, ich wurde
kommen lebende Figuren vor?
Ich wurde inspiriert tatsächlich bei, ich glaube, es war als wegen der, während der Caspar David Friedrich, da gab es noch mal so, da waren auch ganz viele Leute da und standen wieder so. Und viele dieser Szenen wirst du darin finden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, auch da hat sozusagen der Titel erstmal gar nichts mit dem Inhalt zu tun.
Hast du ihn aber erfunden oder war das
ich habe ihn nicht erfunden, weil das Lied heißt ja, hinterm Horizont geht's weiter. So, und da Udo Lindenberg in den Büchern immer eine Rolle spielt, ist sozusagen die Übereinkunft. Die Titel heißen immer so wie Lieder von Udo Lindenberg. Was viele Leute ja gar nicht wissen, keiner.
Leute wie ich, die Udo Lindenberg.
Also ich liebe dich überhaupt nicht mehr, denkst du, hä? Aber du kennst so, ich liebe dich über. Oh, jetzt stürzt gerade ein Flugzeug hier ab. Aber was ich sagen wollte, tatsächlich ist sozusagen der Titel, und das zeigt sich ja auch hier, immer irgendwie etwas, was dem Ganzen noch eine ganz andere Wendung geben kann. Im Achtung, Auge des Betrachters. Hättest du mir nicht gesagt, dass das heißt, Mensch von einer Blume betrachtet, ich muss sagen, jetzt liebe ich dieses Kunstwerk, aber nicht, weil da so ein Stier liegt oder was auch immer, sondern weil diese Idee, dass eine Blume da ist und uns Menschen betrachtet, die Blume in der Vase und guckt, was hier, wo alles passiert. Und wenn Blumen sprechen könnten, lass Blumen sprechen.
Ja, und mit Blume verbindet man ja schon ein bisschen Glück. Das heißt, es ist so ein Element von so mal abgeschmacktem Glücksgefühl, was man kennt. Ein schöner Blumenstrauß macht uns alle glücklich. Aber dann macht es sofort den Twist, es ist die Blume, die uns anguckt. Werde ich dann zum Blumenstrauß oder sowas? Also das und das sind so die, also ich würde sagen, dieser Titel ist mindestens ein Kunstwerk wie das Kunstwerk selber. Und bei Arp verbindet sich's halt. Bei ihm gibt's, die heißt, es gibt, der hat auch später nach Französisch gewechselt, Fleur Coquille, das heißt Blume Muschel. Also ein Werk, was Blume Muschel heißt. Was auch immer man vermuten könnte, dass sich dahinter verbirgt. Er sagt das nicht. Und Blume Muschel im Übrigen ist eine Arbeit, die tatsächlich ein Wesen zeigt, was irgendwo dazwischen sein könnte, aber auch was vollkommen anderes. Also insofern ist das, der Titel ist da einfach nicht deskriptiv, aber poetisch. Fleur Coquille. Also
vielleicht ist das doch noch der Trick, dass ich doch noch Künstler werden könnte, indem ich einfach stark an den Titeln arbeite und nicht so sehr an der Kunst.
Heutzutage kannst du sogar nur mit Titeln Künstler werden. Du kannst anfangen, Titel zu erfinden und damit an die Öffentlichkeit zu gehen und dann wirst du der Künstler, der immer Titel
der macht. Immer, aber das ist übrigens das gleiche Prinzip, können wir auch mal drüber sprechen, was ja jetzt im, du musst dir immer irgendeine Erzählung, eine Geschichte einfallen lassen, ein Kunstwerk, auch in den sozialen Medien. Das sind ja alles Künstler, ob das nun Tanzkünstler sind und so weiter. Wenn du dich einfach hinstellst und sagst, ach, guck mal hier, ich trinke eine Tasse Kaffee, das können wir vielleicht nächstes Mal mal besprechen. Hast du noch einen, kriegst du noch einen Glücksversuch, hast du noch?
Ich habe noch was mitgenommen, was ich auch vage mit Glück assoziiert habe, obwohl es in eine andere Richtung geht, aber ich wollte sicher gehen, dass ich in mindestens einem meiner in einem der mitgebrachten Kunstwerke dich zu Glücksgefühlen bekomme. Hier habe ich es knapp nicht geschafft.
Ja, ich würde sagen, es ist zwischen von 1 bis 10 würde ich sagen, 1 ist gar kein Glücksgefühl, 10. Ich würde sagen, gebe ich dir eine 5, aber immerhin.
Okay, da habe ich aufgeholt, das war am Anfang nicht so.
Am Anfang war es bei 1. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.